Jetzt kommt Werbung.
Den Garten bewässern.
Geht auf die mühsame Art.
Oder auf die Gardena-Art.
Ganz bequem. Oder sogar automatisch. Per Smartphone.
Und während dein Nachbar noch Gießkannen schleppt oder mit Knoten im Schlauch kämpft, kannst du schon deinen Garten genießen. Mit der Familie, Freunden oder auch mit deinem Nachbarn.
Na, brauchst du mal eine Pause?
Ich dachte schon, du fragst nie.
Gardena. So geht's clever.
Übrigens, bequem Pflanzen bewässern auf dem Balkon geht auch auf die Gardena-Art.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Wenn wir Eltern werden, verändert sich unser Leben von Grund auf. Und manchmal wird uns einfach alles zu viel. Zu viel Druck, zu viele Sorgen, zu viele Erwartungen von anderen und auch von uns selbst. Gleichzeitig haben wir oft auch zu wenig, nämlich zu wenig Zeit, zu wenig Schlaf, zu wenig Anerkennung. Ja, und oft vergessen wir, dass wir nicht nur Eltern sind, sondern eben auch noch Menschen, die Bedürfnisse haben und deren Grenzen gewahrt werden sollten. Bei uns ist heute Psychologin Isabel Huttasch zu Gast. Sie hat das gerade erschienene Buch Mama-Psychologie geschrieben und sagt, dass es ganz wichtig ist, dass auch unsere Bedürfnisse als Mutter ausreichend Raum haben. Einen Raum, in dem du der Mensch sein kannst, der du bist. Und wir wollen darüber sprechen, wie wir den Raum für uns selbst finden, um regelmäßig Kraft zu tanken, damit wir dem Ziel, die Mama zu sein, die wir sein wollen, näher kommen. Herzlich willkommen, Isabel. Schön, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Isabel, während Kinder früher irgendwie ja so nebenbei aufwuchsen, finden sie heute ja viel mehr Zuwendung und Aufmerksamkeit. Es ist nachvollziehbar, dass das irgendwie zu Lasten der Ressourcen von uns Eltern geht. Das ist ja grundsätzlich erstmal nicht mehr schlimm, wenn wir es denn schaffen, eine gewisse Ausgewogenheit in Bezug auf die Bedürfnisse zu schaffen. Bedürfnisorientierte Erziehung wird ja leider immer noch häufig so missverstanden, dass es darum geht, die Bedürfnisse der Kinder möglichst schnell und vollumfänglich zu erfüllen. Nur dadurch gerät man natürlich sehr schnell in einen Strudel aus Überforderung und verliert auch sich selbst ganz schnell aus dem Blick. Wie schaffen wir es denn, da mehr Ausgewogenheit zu schaffen?
Also zunächst mal glaube ich, dass es total gut und wichtig und richtig ist, dass wir genau das machen, was wir gerade machen. Also dass wir unseren Blick erstmal so auf die Kinder überhaupt lenken und ihnen Achtsamkeit schenken und überhaupt mal schauen, was brauchen die denn überhaupt, ne, dass sie gesehen werden mit ihren Bedürfnissen. Das ist ja ganz, ganz lange Zeit nicht passiert, so in unserer Erziehungsgeschichte, die wir so haben als Gesellschaft. Mhm. Und ich bin ja auch Mama von 3 Kindern. Und als ich Mama damals geworden bin, habe ich mir auch gesagt, ich will es anders machen. Und die Bedürfnisorientierung, die verspricht ja eigentlich genau das, ne? Also sie scheint ja so eine Lösung dafür zu sein, dass wir sagen, okay, ich darf mein Kind sehen mit seinen Bedürfnissen, ohne dabei irgendwie jetzt unbedingt als Übermutter oder so betrachtet oder verurteilt zu werden. Und problematisch wird es dann, du hast es ja gerade schon gesagt, wenn wir einfach dann das Ganze einseitig betrachten. Also nur das Kind mit den Bedürfnissen im Fokus haben. Und das passiert aber einfach unfassbar schnell.
Ja.
Aus mehreren Gründen. Ich meine, zum einen natürlich, wir legen den Fokus darauf. Wir wollen unser Kind sehen. Das Problem ist dann aber, wir haben selbst nicht gelernt, wie wir denn unsere eigenen Bedürfnisse erkennen. Wie wir denn unsere eigenen Grenzen ziehen. Weil die allermeisten von uns sind in so einer Generation aufgewachsen, wo wir als Kinder einfach keine Bedürfnisse haben durften, keine Grenzen haben durften, einfach nur funktionieren mussten. Das heißt, wir sind jetzt erstmals in einer Situation, wo wir selbst dafür verantwortlich sind, aber nicht wissen, wie. Und dann sind wir vor allem als Frauen sozialisierte Wesen in unserer Gesellschaft natürlich auch in dieser Situation, dass man wirklich sagen muss, wir sind das kümmernde Geschlecht. Wir wurden so erzogen, dass wir diejenigen sind, ja, die einfach immer funktionieren müssen. Und letztendlich hat man dann auch schon den Salat komplett. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, wie wir so zu mehr Ausgewogenheit kommen können. Ich glaube, das beginnt tatsächlich meistens wirklich ganz, ganz nüchtern mit dieser Erkenntnis, dass wir tatsächlich auch als Mamas einfach Menschen mit begrenzten Ressourcen sind. Dass wir eben nicht das sind, was oft so suggeriert sind, diese SuperheldInnen, die alles schaffen können und die immer Kraft haben und die immer funktionieren können. Das geht nicht. Ja? Das heißt, uns selbst erstmal so wichtig nehmen, wie wir eigentlich sind, erstmal zu verstehen, wir hängen in einer Familie alle an so einem Mobile dran. Und wenn es uns schlecht geht, dann geht es allen schlecht. Das hat unmittelbar Konsequenzen und Auswirkungen für alle. Mhm. Das ist, glaube ich, schon mal die halbe Miete. Und dann geht es tatsächlich darum, Stück für Stück für Stück sich einen Safe Space, einen so einen wirklich sicheren Raum im Mama-Alltag, mitten im Mama-Alltag zu schaffen, wo unsere Bedürfnisse eben Platz finden. Wo das, was wir wirklich brauchen, auch irgendwie erreichbar ist für uns. Ja, wo wir uns die Frage überhaupt stellen können, welche Bedürfnisse sind besonders wichtig bei mir? Wie kann ich die im Alltag umsetzen? Und genau darum geht es letztendlich auch in meinem Buch.
Okay, dann fangen wir erstmal an. Also viele Eltern fühlen sich im Alltag ja häufig gestresst. Und das führt ja manchmal dazu, dass man nicht so liebevoll und geduldig reagieren kann, wie man sich das wünschen würde. Lass uns mal jetzt wirklich am Anfang so die Basics absprechen. Also wie entsteht denn Stress eigentlich? Und wie erkenne ich, was mich besonders stresst?
Also ich glaube, dieses, was du gerade gesagt hast mit dem geduldig sein, das ist der Wunsch, den ich am häufigsten von Eltern höre. Ja, Eltern, die in meiner Sprechstunde sitzen, kommen mit der Frage, wie werde ich denn geduldiger? Ich wünsche mir das so sehr, ich möchte mein Kind nicht mehr anschreien. Und der Stress, den wir eben haben im Alltag, im Elternalltag, im Mama-Alltag, der ist grundsätzlich ja erstmal super sinnvoll. Ja? Also wir alle haben ja so ein internes Sicherheitssystem, letztendlich so eine Einrichtung in unserem Organismus mit einem ganz bestimmten Ziel. Dieses System will uns beschützen. Und dieses System fragt sich letztendlich im Hintergrund, das haben wir meistens nicht bewusst, aber die ganze Zeit, bin ich gerade sicher? Bin ich gerade sicher oder ist irgendwo eine potenzielle Gefahr? Das bringen wir aus einer ganz, ganz langen Evolutionsgeschichte mit und das können wir auch nicht einfach abschütteln. Und wenn dieses System sieht, ja, ich bin sicher, dann ist alles cool, dann ist alles entspannt. Letztendlich kann ich dann mein ganzes Gehirn benutzen und ich kann so handeln, wie ich das möchte, auch meinen Kindern gegenüber. Ich kann geduldig sein, ne? Ich schreie nicht, sondern bin einfach da, bin präsent. Wenn dieses System jetzt aber merkt, nee, ich bin nicht sicher, dann ist Alarmzustand los. Das heißt, dann können wir uns nicht mehr einfach so entspannen und tun, was wir wollen, sondern dann werden ganz bestimmte Stresssysteme aktiviert. Das bedeutet, diese zwei Stresssysteme, die dann aktiviert werden, haben letztendlich ein Ziel. Sie wollen es schaffen, dass wir mit diesen ganzen Herausforderungen im Alltag irgendwie besser umgehen können. Und das Wichtige daran und das Interessante daran ist jetzt eigentlich das. Diesem System ist es total egal, ob da jetzt wirklich eine akute Lebensgefahr besteht, ob da ein Säbelzahntiger vor unserer Tür sitzt oder ob das ganz, ganz andere Faktoren sind, die wir subjektiv irgendwie unterbewusst als Gefahr wahrnehmen oder da abspeichern. Ja, und im Mama-Alltag gibt es eine Vielzahl von Reizen, die in unserem System dazu führen, dass wir denken, Alarm und Gefahr. Was passiert da jetzt aber genau? Wenn jetzt irgendwelche Reize, egal welche, dazu führen, dass dieser Alarm oder Notzustand ausgerufen wird in unserem System, dann hat das Konsequenzen, einmal für unseren Körper, aber natürlich auch für unsere Psyche. Also unser limbisches System, das ist so ein ganz altes System, relativ in der Mitte von unserem Gehirn, das führt dazu, dass unser sympathisches Nervensystem angeregt wird. Dieses sympathische Nervensystem führt dazu, dass wirklich eine Kaskade an Hormonen und an Neurotransmittern, also Botenstoffe in unserem Gehirn und unserem Körper erstmal rausgeflutet werden. Das sind zum Beispiel Adrenalin, ja, oder auch das Stresshormon Cortisol. Die sind dann alle also im Übermaß in unserem Körper da, führen dazu, dass unsere Atmung schneller wird, dass unser Herzschlag schneller wird, dass der Blutzucker steigt und ganz wichtig für uns Eltern, dass einfach auch unser Frontalhirn, der Bereich, den wir brauchen, um ganz bewusste Entscheidungen zu treffen, um kontrollierte Entscheidungen zu treffen, dass da dieses Frontalhirn gehemmt ist. Macht in einem akuten Notfall ja tatsächlich Sinn. Also wenn mich der Säbelzahntiger verfolgt, dann ist es Blödsinn, wenn ich dann erstmal darüber nachdenke, was mache ich jetzt? Dann sollte ich entweder meinen Speer zücken oder ich sollte halt auf den Baum klettern. Ne? Aber in dem Fall, dass unser Kind da gerade irgendwie vor uns schreit oder ich in einer stressigen Alltagssituation bin, macht es wenig Sinn, dass dieses Gehirn nicht verfügbar ist. Es ist aber faktisch so. Und zurück zu deiner Frage, woran ich eigentlich erkenne, was mich so sehr stresst, das ist gar nicht mal so einfach. Denn im Mama-Alltag sind viele Faktoren und meistens ist es tatsächlich die Summe von diesen ganzen Faktoren, die dann dazu führt, dass das Fass voll ist und irgendwie zum Überlaufen kommt. Also es ist manchmal gar nicht so dieser eine Punkt oder dieser eine Faktor, der da ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass es Sinn macht, wenn wir uns die Frage stellen, was können wir denn dagegen tun, gegen diesen Dauerstress, der uns in diesen Notmodus bringt? Was gibt es denn für Stressoren, also für stressauslösende Faktoren auf den verschiedenen Ebenen? Weil nur wenn ich die kenne und weiß, wo sie liegen, kann ich sie natürlich auch reduzieren. Und es gibt solche Stressoren auf der körperlichen Ebene, es gibt die auf der psychischen Ebene und es gibt Stressoren, die wirken ganz akut und einmalig und es gibt auch Stressoren, die wirken wirklich chronisch, also dauerhaft, jeden Tag machen die uns irgendwie mürbe. Also so ein akuter körperlicher Stressor ist zum Beispiel ein krankes Kind, das fiebert und mich die ganze Nacht wach hält und ich einfach nicht schlafen kann. so ein akut psychischer Stressor ist zum Beispiel Termindruck. Ich weiß, ich muss jetzt gleich 8 Uhr beim Kinderarzt sein und mein Kind kommt einfach nicht in die Pötte. Das ist es. Also der Herzschlag, ich glaube, wir kennen das alle. Ne? Wir sind nervös und wir denken, wir müssen, und dann steigert sich das so und plötzlich explodieren wir dann.
Mhm.
So chronische Stressoren auf der körperlichen Ebene sind zum Beispiel als Mamas oder Eltern, wenn wir dauerhaft schlecht schlafen, weil das Kind halt einfach nachts sich 20 Mal umdreht, wie ein Kreisel im Bett, irgendwie im Familienbett schläft oder was auch immer da ist. Ja? Oder auch ein chronisch-psychischer Stressor, diese ständigen gesellschaftlichen Erwartungen. Was wir als Mütter, was wir als Eltern denn bestmöglich immer perfekt machen sollen.
Mhm.
Und wenn irgendjemand sich überlegt, seinen Elternalltag stressfreier zu machen, macht wirklich so eine ganz gezielte und akute Stressoranalyse Sinn. Also sich das alles mal anzugucken. Das machen wir auch in meinem Buch. Wirklich mal eine Systematik daherzustellen und zu schauen, okay, was ist denn körperlich, psychisch, chronisch oder eben auch akut bei mir los? Was hat den größten Hebel und wo möchte ich ansetzen? Weil wir haben ja nicht unendlich Kraft, um was zu verändern. Und da macht es schon Sinn, ganz gezielt zu gucken, welcher Faktor ist für mich jetzt gerade in dem Moment, wo ich stehe, der wichtigste und der sinnvollste.
Mhm. Also Stressoren eliminieren und auf der anderen Seite natürlich auch die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und erkennen. Und wir haben ja schon gesagt, bedürfnisorientierte Begleitung heißt eben Bedürfnisse des Kindes, aber eben auch unsere eigenen Bedürfnisse wahrnehmen. Jetzt hast du schon gesagt, unsere eigene Kindheit, die macht es schwierig für uns festzustellen, was sind denn meine Bedürfnisse überhaupt? Also ja gut, Hunger oder Schlafmangel können wahrscheinlich die meisten gerade noch so feststellen. Aber welche Grundbedürfnisse gibt es denn sonst noch, die uns vielleicht jetzt gar nicht so bewusst sind?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir wissen, dass wir essen müssen. Wir wissen, dass wir trinken müssen. Wir wissen irgendwie, dass wir schlafen sollten, bestmöglich zumindest ein bisschen. Was wir aber meistens nicht wissen, ist, dass unsere Psyche auch solche Grundbedürfnisse hat und dass die für unser Überleben und vor allem fürs gesunde Leben genauso wichtig sind wie diese körperlichen Grundbedürfnisse. Und dadurch, dass wir sie eben meistens nicht auf dem Schirm haben, fallen sie eben noch eher hinten runter, als es die körperlichen ohnehin schon tun, auch in unserer Elternschaft, im ganz normalen Alltag. Und für uns Eltern ist es deswegen eben so relevant, weil diese unbefriedigten Grundbedürfnisse, egal ob sie körperlichen sind oder die psychischen sind, uns einfach direkt unmittelbar in diesen Notmodus katapultieren, wenn sie einfach nicht befriedigt sind. Weil sie einfach ganz, ganz wichtig sind. Wir brauchen das zum Überleben. Und deswegen macht unser System überhaupt so ein Herz und bringt uns da in solche Schwierigkeiten. Also hat alles eigentlich einen sehr guten Sinn.
Mhm.
Deswegen die Frage total wichtig, welche Bedürfnisse haben wir noch?
Mhm.
Also das ist zum einen natürlich das Bedürfnis nach Bindung. Wir kennen das von unseren Kindern. Unsere Kinder versuchen immer mit uns in Bindung zu sein. Aber auch wir haben dieses Bedürfnis. Wir sind soziale Wesen als Menschen und wir wollen in Verbindungen sein. Die Verbindung mit unserem Kind, die Verbindung mit PartnerInnen, die Verbindung mit FreundInnen. Und wenn wir mal ehrlich sind, so im Elternalltag bricht das ja häufig weg. Ja, wir finden kaum mehr Zeit, irgendjemanden zu treffen. Wenn man sich Studien anguckt, die Partnerschaftsqualität, die sinkt in den ersten Jahren nach der Geburt im Durchschnitt massiv ab. Also es steht nicht so gut um dieses Bindungsbedürfnis als Mama oder Papa.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Dann gibt es dieses Bedürfnis nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Das besagt im Prinzip nichts anderes, als dass wir als Menschen eigentlich von uns sagen können wollen, ich bin was wert. Also wie ich bin, bin ich richtig. Und dann kommen wir aber in diesen Elternalltag und überall ist Kritik und überall sind Erwartungen. Also auch da leidet unser Selbstwert massiv und das gräbt ganz schön an unseren Ressourcen, die wir so haben. Ja, dann gibt es noch dieses Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Das wird in manchen Theorien auch Bedürfnis nach Autonomie genannt. Also kennen wir meistens ja auch von unseren Kindern, ne? Mhm. Was selber machen, was kontrollieren können, den Überblick über was haben, Dinge vorhersehen können. Und dieser Elternalltag, der fordert uns natürlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ohne irgendeine Pause, sind wir fremdbestimmt durch die Bedürfnisse anderer Wesen, ja, und sind nicht in der Lage zu sagen, das möchte ich jetzt und das möchte ich nicht. Und da passieren auch unvorhergesehen Dinge, gerade dann bevorzugt, wenn wir es ohnehin schon eilig haben und aus dem Haus wollen. Ne? Mhm. Also auch dieses Bedürfnis wird da massiv untergraben, zunächst mal. Und das vierte und letzte psychische Grundbedürfnis, das hat einen bisschen lustigen Namen, das heißt das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Hat jetzt nicht primär mit Sexualität zu tun, sondern tatsächlich damit, dass wir eigentlich im Prinzip Leichtigkeit brauchen. Also wir als Menschen streben Dinge an, erstmal, die sich gut anfühlen und vermeiden Dinge oder wollen Dinge vermeiden, die sich eben nicht gut anfühlen. Und im Elternalter kehrt sich das aber oft um. Wir haben ganz, ganz viele Dinge, die fühlen sich nicht gut an und finden kaum Raum für das, was wirklich sich leicht anfühlt und schön ist und vermeintlicher Luxus ist. Also im Gesamtblick ist es überhaupt kein Wunder, dass es uns als Eltern so geht, wie es uns geht.
Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, eins der Dinge, eins der wesentlichen Grundbedürfnisse ist das nach Bindung. Und du hast auch gesagt, dass das schwierig ist. Also ich kenne tatsächlich auch ein paar Mütter, die sich, obwohl sie ja praktisch nie alleine sind, weil die Kinder häufig dabei sind, trotzdem extrem isoliert und auch einsam fühlen. Wie schafft man es denn als Eltern, Verbindungen zu anderen zu schaffen und auch aufrechtzuerhalten?
Also das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Das ist eine echte Herausforderung. Und ich glaube, man kann nicht sagen, mach jetzt 1, 2 und 3 und dann hast du plötzlich diese Verbindung in deinem Leben. Weil wir leben ja fast alle in Kleinstfamilien. Also wir sind nicht mehr in Clans organisiert, wo wir ohnehin Leute um uns haben, die uns unterstützen, wo wir geben und nehmen können, sondern wir sind in dieser kleinen Familie irgendwo isoliert. Und was du gesagt hast, das ist ganz bezeichnend, weil dieses Ich bin nie alleine und trotzdem einsam. Das ist ein Erleben, was wirklich unfassbar viele Mamas mitbringen.
Mhm.
Die Sache ist die, es gibt nicht diesen einen Faktor, der dazu führt, dass wir uns irgendwie als Mütter oder als Eltern einsam fühlen, sondern da kommen wirklich ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Also wir sind meistens, zumindest in den ersten Jahren, wenn ein Kind geboren wird oder in den ersten Monaten, erstmal wirklich ohne einen Erwachsenen Ansprechpartner in diesem Alltag. Meistens nur mit diesem Kind.
Ja, ist das wirklich so?
Also ich habe niemanden, mit dem ich mich irgendwo... ich nenne es jetzt mal ebenbürtig, austauschen kann. Zumindest vom Intellekt her sind unsere Kinder einfach kleiner. Da sind andere Gespräche möglich, wie mit Erwachsenen. Ja? Wir werden häufig in unserem Elternsein missverstanden. Viele, die auch zum Beispiel sich noch nie mit Bedürfnisorientierung beschäftigt haben, verstehen es nicht. Ja, warum musst du dein Kind jetzt schon wieder tragen? Hat doch 2 Füße.
Ja? Ja.
Das, was wir da fühlen, die Probleme, die wir haben, wenn wir uns dann aber trauen, die doch mal zu äußern, dann werden wir häufig damit kleingeredet. Niemand sieht auch diese ganzen unsichtbaren Aufgaben, die wir den ganzen Tag machen und dementsprechend wertschätzt das natürlich auch niemand. Und die anderen Leute in unserem Freundeskreis, in der Familie, im Bekanntenkreis, die leben fast alle einfach ihren Alltag ganz normal weiter, als wäre nichts. Und das ist erstmal total wichtig zu sehen, dass keine Mama, dass kein Papa da an irgendeiner Stelle versagt, sondern dass es wirklich, darf ich das sagen, fucking anstrengend ist und super, super schwer in diesem Konstrukt wirklich sinnstiftende und sich gut anfühlende soziale Verbindungen zu schaffen. Und gerade weil sie aber so wichtig sind für uns, lohnt sich trotzdem mal so ein Blick drauf. Also gerade Freundschaften sind ja was, die uns ganz, ganz viel geben können.
Mhm.
Lohnt es sich mal hinzugucken, okay, wie geht's mir damit? Weil ganz, ganz oft gibt es nicht immer vorne im Bewusstsein, aber irgendwo hinten so ein unfassbar schlechtes Gewissen. Was bin ich nur für eine Freundin? Jetzt habe ich mich schon wieder ein halbes Jahr nicht gemeldet. Und es ging ja eigentlich nur darum, wo anzurufen und ich krieg's einfach nicht hin.
Mhm.
Und das ist okay, wenn wir das mal nicht schaffen, das zu tun. Und das ist auch keine Geringschätzung dieser Freundschaft gegenüber, sondern das ist wirklich eine Konsequenz aus dieser Situation, in der wir uns besitzen. Unsere Ressourcen sind begrenzt. Mhm. Und gleichzeitig dürfen wir natürlich diese Freundschaften so wichtig nehmen, wie sie für uns sein können. Ja, auch als die Ressource sehen oder zu der Ressource wieder machen, die sie für uns sein können. Da lohnt es sich tatsächlich mal, rational ranzugehen und zu fragen, ja, im Rahmen von so einer, also im Buch nenne ich das Freundschaftsinventur, wirklich zu gucken, wen gibt es denn da überhaupt so in meinem engen oder auch erweiterten Freundeskreis? Wie lassen mich diese Verbindungen denn grundsätzlich fühlen? Und wenn ich merke, ja, das ist eine Verbindung, die ist mir super, super wichtig, dann natürlich auch die Frage, was ist denn wirklich dieser allereinfachste Weg jetzt für mich, um mit dieser Person in irgendeine Verbindung zu gehen? Manchmal warten wir ja so auf den optimalen Zeitpunkt. Ne? Also okay, wenn ich mal wirklich eine Stunde habe, um mit meiner Freundin zu telefonieren, dann. Ja, aber vielleicht kommt die Stunde die nächsten 3 Monate nicht. Ja.
Mhm.
Aber einfach mal 5 Minuten eine Sprachnachricht abzuschicken oder auch zu hören, kann sehr, sehr, sehr viel Kraft geben in so einem Mama-Alltag. Und es geht ja nicht nur um Freundschaften. Also soziale Beziehungen und Verbindungen haben wir auch im ganz normalen Alltag. Ich meine, jeder kennt diesen Spruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, aber niemand hat dieses Dorf.
Mhm. Wenige.
Also es gibt natürlich Ausnahmen, aber so die Durchschnittseltern, glaube ich, fühlen sich schon sehr, sehr einsam auf dieser weiten Flur. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich heutzutage dieses Dorf oder dürfen dieses Dorf ein bisschen neu und anders denken. Ja, also auch gucken, erstmal, welche Form der Unterstützung würde mir denn überhaupt gut tun? Was brauche ich denn? Ja, und wie kann Dorfgründung denn auch sein? Also solche Faktoren wie Leihgroßeltern beispielsweise haben wir oftmals gar nicht auf dem Schirm. Ja? Oder dass es auch Online-Communities gibt, die uns zumindest zum gewissen Teil auch was geben können, uns auch zugehörig fühlen lassen können zum Beispiel. Und dann gibt es tatsächlich häufig auch in den ländlichen Gebieten schon bestehende Netzwerke, die wir auch gar nicht so kennen. Wo wir einfach mal wirklich gucken dürfen, okay, ich traue mich mal, ich gehe mal den ersten Schritt, ich gehe vielleicht mal zu so einem offenen Gesprächskreis, auch wenn es sich komisch anhört, was auch immer. Ne? Ich sage ja, online ist ja auch möglich.
Ja,
ne?
Ja.
Also es gibt meistens mehr Angebote, als wir glauben. Und meistens ist es dieses Gefühl von, ich bin komplett alleine, was mich auch lähmt und was mich eben nicht diesen Mut aufbringen lässt, einfach mal einen ersten Schritt zu gehen. Vielleicht tatsächlich mal, was weiß ich, im Biomarkt einen Aushang zu machen. Hey, einsame Mutti sucht andere einsame Mutti. Ne? Also um wirklich einfach Gleichgesinnte zu finden, weil dieser soziale Kontakt wirklich so eine wichtige Ressource ist. Ja, und nicht zuletzt geht es natürlich immer auch um die Verbindung mit uns selbst, die schnell flöten geht. Zumindest die spürbare Verbindung in so einem Mama-Alltag. Und das ist auch nicht immer der wichtigste Punkt. Ne, im Alltag geht es oftmals darum, tatsächlich erstmal eine Grundlage zu schaffen, sich Ressourcen ranzuholen, damit ich den Alltag überstehen kann. Aber dann, wenn die Basis irgendwann da ist, macht es schon Sinn, auch die Verbindung zu sich selbst wieder aufzubauen. Was bedeuten kann, ich beschäftige mich mit meinem eigenen inneren Kind zum Beispiel. Mit dem, was ich früher vielleicht gebraucht hätte, weil das unbewusst natürlich auch einen Einfluss drauf hat, wie ich mit den Bedürfnissen, die ich heute habe und auch die mein Kind hat, überhaupt umgehen kann oder eben auch nicht.
Also ich muss sagen, meine größte Herausforderung während der Mutterschaft, vor allem als die Kinder noch kleiner waren, war es, wie du es vorhin schon gesagt hast, wirklich quasi dauerhaft fremdbestimmt zu sein. Ich habe grundsätzlich ein sehr großes Bedürfnis nach Kontrolle. Und das muss man abgeben. Und wie kann ich es denn schaffen, diesem Gefühl zu begegnen? Also mehr Kontrolle zu bekommen, ist, glaube ich, ja gar nicht möglich und vielleicht auch gar nicht sinnvoll. Aber dieses Gefühl der Machtlosigkeit, was kann ich denn dagegen tun?
Ich fühle es gerade sehr, was du gesagt hast, weil mit meinen Kindern, ich bin auch eine sehr große Kontrollfreundin. Und,
du warst, das klingt ja schon mal gut.
Ich hab mich so mit dem Mittelweg angefreundet, sagen wir es mal so. Aber ja, also meine Kinder sind jetzt ja schon 4, 7 und 10. Das heißt, so langsam spüre ich auch, dass die Zeit einiges so richtet.
Es wird besser.
Aber, und das ist halt schon ganz wichtig, die Zeit, die klärt nicht alles. Und es macht auch definitiv nicht immer Sinn, darauf zu warten, dass die Zeit das schon organisiert. Weil dieses Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, je nachdem, wer wir sind und was wir schon so an Erfahrungsgeschichte mitgebracht haben, kann für uns auch akut ein ganz, ganz, ganz wichtiges sein, was wir nicht einfach so auf in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren irgendwie vertagen sollten. Ja? Und genau das, finde ich, ist eigentlich auch schon dieser erste Schritt, dass wir anerkennen, ja, ich darf so fühlen. Und das macht mich nicht zur schlechten Mutter. Ne? Also dieses, ich brauche Zeit für mich, ich muss irgendwie mal raus, ich will weg. Ja? Also es gibt ganz viele Mamas, die auch dieses Gefühl haben, ich will ja weg. Ich will das gerade akut alles nicht mehr. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass diese Mamas ihre Kinder nicht lieben oder dass sie schlechte Mütter sind. Das bedeutet einfach nur, in Anführungszeichen, dass dieses Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle absolut nicht den Raum bekommt, den es wirklich braucht. Und jede Mama darf ganz, ganz, ganz genauso fühlen. Und Autonomie ist nicht der Gegenpol zur Bindung. Das finde ich auch ganz wichtig. Also es ist nicht so, je selbstständiger und ne, je mehr Kontrolle ich mir wiederhole als Mama, desto weniger Bindung habe ich zu meinem Kind. Das sind ganz eigenständige Dimensionen und kommen sich überhaupt nicht in die Quere. Im Gegenteil, wenn ich mir diesen Raum schaffe für Orientierung, für Kontrolle, für meine Autonomie, dann fällt es mir im Schnitt sogar viel, viel leichter, auch in diese Bindung zum Kind zu gehen. Mhm. Ne, weil ich nicht ständig dieses Gefühl habe, ich drehe eigentlich durch, ne, weil sich das alles so eingeengt anfühlt, so als würde ich überhaupt keine Luft kriegen. Und ganz eng verbunden ist es natürlich mit diesem Thema Grenzen. Also wir als Generation haben, glaube ich, schon ja, massive Probleme damit, unsere eigenen Grenzen überhaupt wahrzunehmen. Geschweige denn, sie dann auch hinzustellen und zu sagen, das ist meine Grenze, die ist wichtig. An dieser Stelle Stopp. Mhm. Ja, warum haben wir dieses Problem? Die meisten von uns haben einfach erlebt, wenn jemand uns eine Grenze aufgezeigt hat, war das verbunden mit einer Ablehnung. Ne? Also eine Grenze wurde total ungesund gezogen und es hieß, okay, du darfst nicht sein, das ist eine Abtrennung. Ich schiebe dich weg. Dabei ist eine Grenze ja eigentlich gar keine Abtrennung, sondern eine Grenze ist eigentlich so ein Teil, der zu uns gehört, wie unsere Arme, unsere Beine, unser Kopf. Also unsere Grenzen sind mit da. Natürlicherweise bringen wir die alle mit. Und wir dürfen erstmal so diese Erfahrung machen, meine Grenze ist sicher. Meine Grenze ist kein Wall, die zwischen mir und meinem Kind steht, sondern meine Grenze ist letztendlich ein Grenzraum. Der umgibt mich und in diesem Grenzraum kann tatsächlich ganz, ganz, ganz viel gedeihen. Und ich darf diese Grenze auch dahinstellen und ich muss sie sogar formulieren und sichtbar machen, damit mein Kind auch irgendwann lernen kann, die zu respektieren. Ja, also das, ein Kind, was natürlich diese Grenze nicht sehen darf, kann natürlich auch gar nicht lernen, dass das was ist, was uns vielleicht auch wehtut, wenn diese Grenze verletzt wird. Ja. Und im Prinzip ist es schon so, wenn wir die Verantwortung für unsere Grenzen nicht übernehmen, dann müssen es unsere Kinder machen. Was bedeutet das? Wenn wir nicht rechtzeitig sagen, okay, hier brauche ich tatsächlich einen Stopp, dann werden unsere Kinder immer wieder da drüber rennen und dann werden wir unsere Kinder wieder anschreien. Das heißt, niemand hat was davon, wenn wir unseren Kindern zuliebe letztendlich unsere Grenzen so behandeln, als wären sie gar nicht da. Sondern wir dürfen die sehr, sehr ernst und sehr, sehr wichtig nehmen.
Das fand ich jetzt gerade total wichtig. Ich hoffe, es haben alle gut zugehört, weil das ja also nicht oft ausgesprochen wird. Jetzt lass uns mal so ein bisschen auch über Raum für Pausen reden. Ich denke, wir wissen alle, dass Pausen wichtig sind für uns Eltern. Wir nehmen sie uns halt nicht oft genug. Hast du vielleicht Tipps, wie wir das schaffen im Alltag? Jetzt mit kleinen Kindern, bei großen Kindern ist es ja nicht mehr so ein Problem, aber wenn wir jetzt wirklich kleine Kinder haben, uns mehr Zeit zu nehmen und auch Pausen zu nutzen, um wirklich zu regenerieren?
Also ich weiß noch, als ich Mama geworden bin und da gab es mehrere Situationen, in denen irgendwelche Menschen zu mir gesagt haben, du mach doch einfach mal eine Pause. Und ich hätte diesen Menschen wirklich an die Gurgel springen können. Ich merke das Richtige, werde ich jetzt aggressiv, wenn ich das selbst so ausspreche, weil, wie du schon gesagt hast, im Mama-Alltag mit einem oder mehreren Kleinkindern, wo zur Hölle soll da Platz für irgendeine Pause sein? Also es ist wirklich überhaupt nicht einfach. Und trotzdem schreibe ich in meinem Buch über mehrere Seiten hinweg genau darüber, wie können wir es denn trotzdem schaffen, weil es einfach so wichtig ist und weil wir die Pausen brauchen. Ohne die geht es wirklich nicht, zumindest nicht langfristig. Der erste wichtigste Punkt ist, glaube ich, auch hier nochmal tatsächlich sich zu hinterfragen, erlaube ich mir denn eigentlich Pausen zu machen? Das hört sich super banal an. Ne? Und es ist auch nicht so, dass wenn ich mir selbst sage, ja, ich darf eine Pause machen, dass dann plötzlich unendliche Zeitfenster aufgehen und ich Pause machen kann. Aber tatsächlich, wenn wir nochmal so an diese ganze Sozialisierungsgeschichte denken, sind wir eigentlich als weiblich sozialisierte Menschen so aufgewachsen. Wir dürfen keine Pause machen. Wir müssen uns kümmern um das leibliche Wohl, um das emotionale Wohl. Das hängt alles an uns. Unproduktivität. Ne? Also auch sowas. Dürfen wir uns das erlauben, einfach mal nichts zu machen? Ich kenne ganz, ganz viele Menschen und da dürfen wir auch uns so mal fragen. Ich habe mich da auch erwischt, als mir mal die Frage gestellt wurde, gibt es denn Situationen, wo du auf dem Sofa liegst, siehst, dass jemand kommt und dann wie von einer Tarantel gestochen aufspringst? Ja, kenne ich. Also kenne ich, ne, weil irgendwas in mir gesagt hat, es darf mich jetzt niemand beim Nichtstun erwischen. So, also es ist in ganz vielen von uns super verankert. Deswegen ist diese Frage, erlaubst du dir eigentlich, Pausen zu machen? Gar nicht mal so banal, wie sie auf den ersten Blick scheint. Und gerade mit ganz, ganz kleinen Kindern, wo wir den Großteil unserer Zeit ja auch mit diesen Kindern verbringen, finde ich es auch total sinnvoll, dass wir uns fragen, wie können wir denn unden, also eine Situation herstellen, in der die Bedürfnisse meines Kindes und die Bedürfnisse von mir selbst irgendwo Raum finden. Bedürfniskompromisse brauchen wir, glaube ich, immer. Also es wird in der Familie seltenst bis nie die Möglichkeit oder die Gelegenheit da sein, dass wirklich die Bedürfnisse aller zu 100% befriedigt sind. Das ist utopisch. Ne? Trotzdem erwarten wir es oft von uns, aber es ist faktisch utopisch in so einem ganz normalen Alltag. Und deswegen ist dieses unten so wichtig, dieses Verbinden von Bedürfnissen, dieses Nutzen von Räumen, auch wenn sie klein sind. Was kann das zum Beispiel heißen? Also ich habe oft so den Moment, wo ich denke, eigentlich müsste ich jetzt raus. Ich bräuchte so einen Tag am Meer, im warmen Sand, alleine, kein Mensch da. So, jetzt habe ich aber da mein kleines Kind, ich kann nicht weg. Ja, da könnte dieses unten bedeuten, ich gucke, was habe ich für einen Raum. Ich kann mich vielleicht in meine Badewanne setzen und mein Kind mit der Knete vor die Badewanne setzen. Jetzt gibt es vielleicht Kinder, mit denen lässt sich das nicht machen. Dann sieht es unten vielleicht ganz anders aus. Also ich mache mir einfach nur ein warmes Fußbad und eine Wärmflasche, weil das gerade möglich ist. Und mein Kind zulässt. Das heißt, nicht locker zu lassen, wenn wir spüren, ich brauche gerade was und wirklich nach einem Weg zu gucken, wie kann ich mir das zumindest zu einem Teil gerade wirklich geben. Weil es scheint wirklich unwichtig zu sein oder nicht zu reichen. Der Tropfen auf dem heißen Stein, der verpufft. Aber letztendlich, genau wie diese Stressoren sich summieren, genauso summieren sich auch diese ganzen kleinen Ressourcen, die wir uns irgendwie geben können und sind total wichtig. Und zu diesem Pausen machen und Pausen nutzen gehört natürlich auch immer diese Schwierigkeit, die wir oft als Eltern haben, uns überhaupt klar darüber zu sein, welche Bedürfnisse habe ich überhaupt und was brauche ich halt eigentlich gerade. Also ich glaube, wir kennen das alle. Dann haben wir mal ein paar Minuten Zeit und dann so, wie nutze ich die jetzt?
Also ich bin total gestresst, wenn ich darüber nachdenke, wie ich die jetzt möglichst effizient nutze, um mich zu erholen. Jetzt. Und das funktioniert null.
Nein, natürlich. Das kann nicht funktionieren. Ne? Also das ist was, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Aber genau in der Situation sind wir dann. Wir glauben, okay, wir müssen diese Zeit jetzt nutzen, können es aber nicht. Das macht noch mehr Stress und lässt uns am Ende noch unerholter aus diesem Zeitabschnitt rausgehen. Eigentlich eine Pause werden sollte. So, deswegen ist die grundsätzlich diese Beschäftigung mit der Frage, was brauche ich? Alleine dieses Beschäftigen damit, welche Bedürfnisse gibt es, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, super, super, super sinnvoll. Und ich habe eine Übung, die ich auch mit meinen Mamas tatsächlich in den Sprechstunden häufiger mache, die ist auch im Buch, da geht es darum, wirklich Bedürfnisklarheit anhand von so einem kleinen Schema innerhalb von 30 Sekunden abzuchecken. Ist super sinnvoll, weil da können wir uns so eine ganz kleine Orientierungshilfe einfach geben und sagen, okay, damit probiere ich es jetzt, wenn ich sonst gar nicht weiß, wo ich ansetzen soll.
Erzähl mal.
Also ist im Prinzip ganz, ganz, ganz simpel. Ne, wenn ich mich frage, was brauche ich gerade für ein Bedürfnis, dann stelle ich mir 4 Fragen. Die erste Frage, drin oder draußen?
Okay.
Will ich, ne? Also da geht es nicht darum, jetzt wirklich mit dem Kopf ranzugehen, sondern wirklich mit dem Gefühl. Was will ich? Will ich drin was machen, will ich draußen was machen? Dann die Frage, aktiv oder passiv? Also geht es darum, mich zu bewegen oder eher mich irgendwie hinzulegen, mich berieseln zu lassen, irgendwie einen Film zu gucken, was auch immer. Die dritte Frage ist dann die Frage, allein oder gemeinsam? Also brauche ich Zeit für mich oder möchte ich mit einem anderen verbinden? Und die vierte Frage ist dann Kopf oder Körper. Also geht es mir darum, was mit meinem Körper zu tun, zu tanzen beispielsweise, oder brauche ich jetzt ein Buch? Ja? Und wenn man diese 4 Fragen beantwortet, dann ist es super spannend, dann ergibt sich so eine kleine 4-Wort-Matrix. Und dann habe ich eigentlich ziemlich klar, okay, wenn ich das und das mache, läuft es darauf hinaus.
Ja, cool. Also bei mir in meinem Kopf war jetzt gerade spazieren gehen tatsächlich. Das, aber spannend, ja. Finde ich gut.
Lass uns mal über Perfektionismus sprechen. Also, weil gerade bei den.
Dein Lieblingsthema.
Mein Lieblingsthema, eng verbunden mit der Kontrolle. Also, ich muss sagen, dass ich vor allem daran scheitere in meiner Mutterrolle. Also, einfach dadurch, dass wir so lange auf unsere gewünschtesten Wunschkinder gewartet haben, hat sich bei mir irgendwie der Gedanke festgesetzt, dass ich jetzt, wo sie dann aber da waren, es auch wirklich perfekt machen muss. Und ich habe wirklich ein ganz, ganz großes Bedürfnis, möglichst nicht zu scheitern. Gar nicht zu scheitern. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir das wünschen. Aber jetzt wissen wir natürlich alle, dass das im Familienleben null funktioniert und man immer und immer und immer wieder scheitert. Das wirkt sich natürlich langfristig auch auf das Selbstwertgefühl aus. Du hast es vorhin schon mal gesagt. Denn immer, wenn etwas dann doch nicht klappt, dann schrumpft das so ein bisschen. Was kann ich tun?
Auch eine sehr, sehr wichtige Frage, weil ich glaube, dass wir Eltern ja aus einem guten Grund alles richtig machen wollen. Also wir wollen natürlich einfach, dass es unseren Kindern gut geht, dass sie gut ins Leben kommen, dass der Rucksack, den wir ihnen mitgeben, möglichst nicht so riesig ist. Ja. Darin ist erstmal nichts falsch, sondern ganz, ganz viel richtig. Ich glaube, so problematisch wird es eher bei der Folgefrage, was ist denn überhaupt richtig? Ne? Also was, oder andersrum gestellt, auf deine Aussage jetzt bezogen, was bedeutet denn überhaupt scheitern? Ne? Weil es ist absolut unrealistisch. Und das brauchen unsere Kinder im Übrigen auch nicht, dass wir nicht scheitern, dass wir keine Fehler machen, dass alles immer wie am Schnürchen läuft. Ja? Aber hallo Social Media, wir sehen den ganzen Tag einfach Eltern, bei denen vermeintlich immer alles funktioniert. Die können das alle, die machen das auch noch mit einem Lächeln auf den Lippen. Die haben niemals irgendeinen Fleck auf ihren Klamotten. Ich habe immer Flecken auf meinen Klamotten. Es geht irgendwie nicht anders, ja, mit meinen drei Kindern. Aber also wir kriegen da so ein unrealistisches Bild vor Augen. Und damit sind wir quasi zum Scheitern verurteilt. Es geht nicht anders. Wenn wir das als unser Normal ansehen, was ein unerreichbares Ideal ist und meistens nicht mal die Realität, sondern na, irgendwas, was da fiktiv uns so gezeigt oder suggeriert wird. Und das wird jetzt natürlich gepaart damit, dass wir alle eigene Glaubenssätze mitbringen. Also wir Die meisten von uns, viele von uns zumindest, denken erstmal, okay, eigentlich bin ich nicht gut genug, so wie ich bin. Mhm. Eigentlich darf ich wirklich gar keinen Fehler machen. Eigentlich werde ich nur geliebt, wenn ich wirklich was leiste. So, und das ist natürlich eine ziemlich ungünstige Mischung. Diese unfassbar hohen Erwartungen auf der einen Seite und dieses Selbstbild, was wir von uns haben, auf der anderen Seite. Und deswegen macht es Sinn, natürlich erstmal einen Überblick darüber zu bekommen, wie sehe ich mich denn eigentlich? Ja, welche dieser Glaubenssätze treiben mich denn vielleicht in den Wahnsinn auch im Alltag, weil sie mir immer wieder sagen, ich bin nicht gut genug und ich habe wieder verloren, habe wieder gescheitert, ich bin die schlechteste Mutter der ganzen Welt. Und ich glaube, jede Mama und vielleicht jeder Papa kommen irgendwann an diesen Punkt, wo sie sagen, ich bin das Schlimmste, was meinen Kindern passieren konnte. Ne? Da kommen wir schnell hin an diesen Gedankengang, weil wir eben diese ganzen Glaubenssätze in uns tragen und an diesen unrealistischen Erwartungen ja, zerbrechen letztendlich. Und da macht es auch Sinn, natürlich sich mal zu fragen, dieses Bild der guten Mutter. Macht das überhaupt Sinn? Also was ist denn eine gute Mutter? Was braucht mein Kind von mir? Ist es wirklich so, dass ich als Mutter keine Grenzen haben darf? Das müssen wir uns angucken.
Mhm.
Na, und erst dann können wir natürlich dieses Bild vielleicht auch ein bisschen gerade rücken und sagen, Moment mal, stopp. Dafür ist es zum Beispiel auch total wichtig, weil diese Kritik und diese Erwartungen voll oft von außen kommen, überhaupt mal zu schauen, was sind denn meine Werte? Ne? Also was ist mir denn wirklich wichtig? Worauf kommt es mir denn wirklich an? Weil wenn ich das klarer vor Augen habe, dann gibt mir das natürlich Halt, wenn dieser Sturm von außen kommt, ne? Und kann mich vielleicht gar nicht so umkippen. Und das hört sich jetzt alles total theoretisch an. Ne? Was sind meine Werte? Wie kriege ich die klar? In meinem Buch gibt es auch so eine Werteliste, wo wirklich mal ne, über zwei Seiten Werte aufgelistet sind. Und die Mamas und Eltern einfach mal hinspüren können, was davon spricht mich an? Was ist eigentlich wirklich das, was ich auch meinen Kindern mitgeben möchte, was ich selbst leben möchte? Ja, und wenn man sich das zum Beispiel einfach, ne, die drei Kernwerte, die ich habe, pinne ich mir an meinen Kühlschrank, dann kriege ich vielleicht ein Telefonat von der Schwiegermutter, aber ich weiß, es darf mir getrost irgendwo vorbeigehen, weil für mich und wie ich mein Leben leben möchte und was mir und meiner Familie wichtig ist, ist es jetzt echt irrelevant.
Mhm.
Also sowas kann wirklich helfen.
Das finde ich total wichtig, weil ich muss mich ja fragen, was will ich denn meinem Kind mitgeben?
Ja.
Will ich meinem Kind mitgeben, dass es ganz wichtig ist, perfekt zu sein? Oder will ich meinem Kind Strategien mit an die Hand geben? Wie gehe ich denn mit dem Scheitern um? Das hat mir geholfen zu erkennen, dass Perfektionismus gar nicht so wahnsinnig wichtig ist, sondern dass er ist viel wichtiger ist, Kindern zu vermitteln, dass man eben ja, scheitern darf, kann und auch sollte. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast, das ist wichtig, dass Kinder das lernen. Das ist eben diese viel berühmten, wie nennt man die jetzt, das sind nicht mehr Helikoptereltern, sondern die...
Nee, warte mal.
Wie heißen die denn?
Ihr wisst, was ich meine.
Heißt es Curling?
Curling auch, aber es gibt noch irgendwie Rasenmäher oder so.
Keine Ahnung. Das kenne ich nicht.
Also diese Eltern, die quasi immer alle Probleme aus der Welt räumen, damit das Kind nicht traurig ist und nie scheitert. Und das funktioniert natürlich null. Weil wir dann tatsächlich irgendwann Tyrannen heranziehen, die denken, es funktioniert immer alles aus dem Stegreif und eben auch nicht mit Enttäuschungen umgehen können. Und das ist ja das, was ich den Kindern mitgeben will, ne? Dass man Strategien entwickelt und es eben nicht wichtig ist, alles toll und perfekt zu machen.
Ich glaube tatsächlich, dass es nicht zwingend darauf hinausläuft, dass wir Tyrannen großziehen, sondern dass wir vor allem Menschen großziehen, die massiv in ihrem Selbstwert eingeschränkt sind, die wirklich zutiefst davon überzeugt sind, nichts wert zu sein, keine Fehler machen zu dürfen und unsere Leistungsgesellschaft dann natürlich sehr, sehr schnell an Punkte kommen werden, wo sie das Gefühl haben, ich darf als Mensch nicht sein. Und das ist natürlich super, super ungesund. Und was du gesagt hast, ne, wir müssen eigentlich unseren Kindern Strategien mitgeben, wie man denn auch scheitert. Ich glaube erstmal, dass sie sehen dürfen, dass wir scheitern. Und das okay ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gerade in Bezug auf den Selbstwert, glaube ich, ist es da auch wichtig, dass wir überhaupt auf dem Schirm haben, wir dürfen für uns selbst da sein, auch dann, wenn wir uns selbst, Klammer auf noch, Klammer zu, nicht lieben. Also es heißt ja immer, liebe dich selbst und so weiter und so fort. Das ist manchmal nicht so einfach. Also wir nehmen da oft so viele Themen auf im Laufe unseres Lebens, dass es gar nicht so einfach ist, da hinzukommen. Und gleichzeitig dürfen wir uns, egal auf welchem Wegpunkt wir da gerade stehen, trotzdem was Gutes tun und für uns da sein. Und auch dieses Selbstmitgefühl, also mich selbst nicht immer direkt zu verurteilen, wenn ich einen Fehler mache, das kann man wirklich lernen. Also da gibt es Strategien und Techniken und auch darüber spreche ich in meinem Buch. Und was ich finde, super praktisch und relativ einfach umzusetzen, ist wirklich so eine selbstwertdienliche Social-Media-Routine, sich aufzubauen. Weil oftmals konsumieren wir das ja relativ blind. Wir machen es auf, dann haben wir da den Content, dann scrollen wir da ewig durch, anstatt ins Bett zu gehen, obwohl wir eigentlich müde sind, ne, weil uns das so ein bisschen das Gefühl doch noch von Freiheit
und von Verbindung.
Gibt. Und von Verbindung, ganz genau. Ne? Und letztendlich sehen wir aber da immer, wie es bei anderen gut laufen sollte. Oder ne, kommuniziere so mit deinem Kind und nicht so, sage das und nicht das. Und das füttert natürlich alles im Prinzip diese Unsicherheit, die wir mitbringen. Und wenn wir uns da jetzt ganz bewusst mal mit einer Strategie, auch um die geht es in meinem Buch, hinsetzen und mal gucken, okay, dieser Content, welches Gefühl löst der denn zum Beispiel überhaupt in mir aus? Ne? Was sagt dieser Content denn auch über mich aus? Weil oftmals passiert es unbewusst. Ne? Also ich sehe irgendwas, dann fühle ich mich irgendwie und dann denke ich, okay, eigentlich bin ja ich doch die schlechte Mutter, weil ich es anders mache. Nur haben wir das nicht so präsent. Ne? Das ist im Hintergrund und füttert einfach unser Gewicht, was wir so mit durch den Tag schleppen. Und deswegen auch die Frage natürlich spannend, welche Erwartung erzeugt jetzt dieser Content in mir? Ich muss noch mehr geben, ich darf noch mehr weniger Pausen machen, ne? Auf keinen Fall einen Fehler machen. Deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll, sich da mal bewusst damit auseinanderzusetzen und sich damit auch wieder selbst zu ermächtigen überhaupt. Ne? So Eltern zu sein, wie ich das möchte und nicht, wie ich glaube, sein zu müssen, weil die anderen das so tun.
Mhm. Jetzt hast du gerade von dem Gewicht gesprochen, was wir als Eltern so akkumulieren. Viele Eltern vermissen ja auch einfach die Leichtigkeit des Lebens vor der Elternschaft. Also es sind da plötzlich so viele Aufgaben, so viel Verantwortung. Und ich kenne einige Eltern, für die sich einfach alles irgendwie nur noch schwer anfühlt. Wie schafft man das denn in so einer Situation, wenn es jetzt nicht in eine Depression abgleitet, sondern so diese normale Schwierigkeit des Elternseins? Wie schafft man das denn, wieder so ein Stück mehr Leichtigkeit zurückzugewinnen?
Also an der Stelle ist es natürlich so, dass sich ein kleines bisschen die Katze da selbst in den Schwanz beißt. Ne? Weil wir wünschen uns ja alle genau diese Leichtigkeit irgendwie, haben im Alltag aber genau diese Schwere. Und diese Schwere verhindert letztendlich wiederum eigentlich, dass wir in die Leichtigkeit kommen. Also wenn wir uns mal so an den Anfang unseres Gesprächs erinnern mit diesem internen Sicherheitssystem, was ständig fragt, bin ich gerade sicher oder bin ich es nicht, dann ist es total logisch, dass dieses System in dem Moment, in dem es glaubt, nicht sicher zu sein, nicht einfach ermöglicht, dass wir entspannt sind und uns leicht fühlen. Ne, weil diese Anspannung, dieser Stress, das kommt ja dann, wenn unser System glaubt, wir sind in Gefahr und sagt, okay, wir rüsten jetzt alles auf, um diesen Stressoren begegnen zu können. Deswegen kommt die Anspannung, auch die muskuläre Anspannung zum Beispiel, ne, weil wir sind ja aus dieser Evolution betrachtet potenziell in einer Situation, wo wir kämpfen müssen. Ja, oder wo wir fliehen müssen oder wo wir uns totstellen müssen, was auch immer. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, wenn wir in die Leichtigkeit wollen, dann hilft uns alles dabei, was grundsätzlich dazu beiträgt, dass dieses System, das wir haben, dieses Sicherheitssystem, unsere generelle Lage irgendwie als sicher einstuft. Und da ist es dann, also obwohl wir ja dieses gezielt dieses Bedürfnis nach Leichtigkeit haben, nach Lustgewinn und Unlustvermeidung, geht es nicht nur darum, dass wir dann an dem arbeiten, sondern alle Bedürfnisse, die wir haben, wenn die befriedigt sind, wenn es uns darin gut geht, dann kommen wir weg von diesem Notzustand, von diesem Alarmzustand und auch von dieser Auslöseschwelle, dass dieses System überhaupt diesen Notzustand ausruft. Ja? Das heißt, alles, was wir für uns selbst tun, für unsere Bedürfnisse, für unsere Grenzen, auch der kleinste Schritt, alles, was uns wegbringt, von dieser Auslöseschwelle hin zum Notzustand, letztendlich bringt uns der Leichtigkeit ein kleines Stück näher. Das erstmal so generell. Und darüber hinaus gibt es natürlich total viele konkrete Schritte, die wir auch tun können. Also wenn wir jetzt quasi das Pferd von hinten aufzäumen und jetzt mal schauen, wie können wir so das Gefühl von Leichtigkeit in unser System einschleusen, dass es von dem Gefühl aus vielleicht dann ausgeht und sagt, okay, ich fühle mich leicht, also muss es ja sicher sein. Ne? Mhm. Diesen Weg, so rum gibt es ja auch. Mhm. Den können wir natürlich auch bedienen. Da hilft natürlich diese viel beredete Achtsamkeit total weiter. Ja? Was kann das im Elternalltag heißen? Also ich muss mich da jetzt nicht im Schneidersitz hinsetzen und meditieren, wenn mein Kind irgendwie um mich rumrennt und schreit. Ne? Geht auch, aber muss nicht so sein. Sondern es geht eher darum zu gucken, wie kann ich diese Leichtigkeit wirklich fördern. Ein Punkt, der so hilfreich ist, ist tatsächlich dieser Punkt der Dankbarkeit. Also ich mache das mit meinen Kindern schon seit einigen Jahren. Wir haben so ein Glücksglas, heißt es bei uns. Das ist einfach so ein Einmachglas. Das steht bei uns zu Hause. Und wir setzen uns, es wäre gelogen, wenn ich sage, wir schaffen das täglich, aber wir setzen uns so grob, ja, ich sag mal einmal die Woche hin, manchmal auch länger, manchmal auch häufiger und schreiben gemeinsam auf oder reden darüber und schreiben dann auf kleinen Zettelchen, wofür sind wir eigentlich gerade dankbar? Was war eigentlich schön in dieser Woche? Weil das so den Fokus nochmal hinlenkt, so ja, da gab's was. Es war vielleicht klein, Mini-Moment in diesem Riesenchaos, aber das gab es. Und das hilft unserem Nervensystem wirklich in diese Sicherheit und damit in die Entspannung und in die Leichtigkeit reinzugehen.
Isabel, ich würde gern zum Ende der heutigen Folge noch über die körperlichen Bedürfnisse sprechen. Hast du noch ein paar schöne Ideen für den Alltag, mit denen wir die Erfüllung dieser Bedürfnisse unterstützen können?
Also diese körperlichen Grundbedürfnisse, ne, wie Essen, Trinken, Schlafen und so, das sind ja vermeintlich die einfacheren, ne? Weil das sehen wir ja alles, das wissen wir ja alles und so weiter und so fort. Aber ich wage jetzt einfach mal so zu behaupten, auch aus eigener Erfahrung, dass im Elternalltag das alles andere als einfach ist. Und dass auch diese körperlichen Bedürfnisse irgendwie keinen Weg finden, dass wir uns gut um die kümmern. Also mal ehrlich, ne, wann habt ihr zuletzt zu wenig getrunken?
Ja, ja gerade.
Ich merke es auch.
Ja.
oder einfach halt doch nur so die Brotrindenreste eurer Kinder gegessen, ne? Statt sich irgendwas Leckeres machen. Ja?
Wir nicken hier ganz einträchtig.
Oder halt einfach doch nicht aufs Klo gegangen, weil halt noch schnell das und das und das und das erledigt werden wollen. Nur noch kurz. Ne? Immer dieses nur noch kurz.
Ja, ja, okay. Ne? Also, nimm meinen Finger runter, wenn.
Genau.
Warte, ist bei mir alles.
Ich glaube, wir haben alle volle Punktzahlen. Ja. Alle hier anwesend. Und ich weiß nicht, wie es den HörerInnen gerade geht, aber vermutlich nicken da jetzt auch ein paar.
Mit Sicherheit, ja.
Das bringt dieser Elternalltag oftmals mit sich. Und da müssen wir uns überhaupt nicht dafür schämen. Wir sind nicht zu dumm dazu, ja, uns was zu essen geben, wenn wir Hunger haben. Es gibt einfach so viele Dinge, die es uns so, so schwer machen im Alltag. Und genau deswegen kann es sinnvoll sein, dass wir uns super einfache, simple Brücken bauen, die uns irgendwie helfen, doch ein bisschen was für uns zu tun, für diese körperlichen Grundbedürfnisse. Ich weiß nicht, es gibt ja dieses, ich weiß nicht, nennt man das ein geflügeltes Wort, also dieses hungermüde Pipi kalt. Ne? Bei Kindern wissen wir das. Kinder, wenn sie hungrig sind, was tun sie? Sie können nicht kooperieren, sie schreien. Wenn sie müde sind, quengen Kinder, ja? Wenn sie zur Toilette müssen, sind sie nervös, können sich natürlich auch auf nichts konzentrieren. Und wenn ihnen kalt ist, genau dasselbe. Und diese komplett basalen Grundbedürfnisse, ne? Essen, Trinken, zur Toilette gehen, Wärme, auch körperliche Wärme, die haben jetzt nicht nur unsere Kinder, sondern die haben einfach auch wir als Eltern. Und wenn wir es schaffen, in meinem Buch nenne ich es deswegen die HMPK-Regel, also Hungermüde-Pipi-Kalt-Regel, wenn wir es schaffen, uns das zu geben, wirklich einfach im Alltag immer wieder abzuchecken. Wie steht es gerade in diesen vier Punkten für mich? Habe ich Hunger? Bin ich müde? Brauche vielleicht eine ganz kurze Pause? Und ja, setze vielleicht dann auch mal die Kinder von Fernseher für eine Folge, damit ich Ruhe habe. Muss ich zur Toilette oder ist mir einfach kalt und ich ziehe mir was über? Das macht so einen großen Unterschied in der Tatsache letztendlich, wie ich dann mit meinem Kind auch wieder umgehen kann. Ne, weil wir diese ganzen Stressoren, die summieren sich. Und dann kann es echt die Tatsache sein, dass ich einfach gerade nichts gegessen habe, dass ich mein Kind total blöd anmache, obwohl ich das nicht will. Deswegen so super simple Sachen wie sich immer einen Notfallriegel einpacken, ja, um was zu essen zu haben, um den Blutzuckerspiegel wieder hochzukriegen. Sich wirklich mal gezielt die Schlafverschlechterer anschauen. Welche gibt es denn? Wie mache ich mir denn auch innerhalb einer ohnehin schon angespannten Schlafsituation, ist aber durch mein Verhalten noch schwerer, als es sein müsste. Also auch das gucken wir uns im Buch an, ne? Weil es ist nicht so einfach. Weil wenn es so einfach wäre, würden wir es ja einfach tun.
Mhm.
So. Und neben diesen grundlegenden Sachen ist eine ganz wichtige und super simple Sache eigentlich auch unser Atem. Wir atmen alle in unserer gestressten und schnelllebigen Gesellschaft viel zu flach. Ja, und wenn wir aber es schaffen, immer wieder so ein bisschen Sauerstoff ganz tief reinzuholen, also Bauchatmung, ne? Hände auf den Bauch legen und so atmen, dass wirklich der Bauch sich hebt beim Einatmen und senkt beim Ausatmen, und dann füttern wir letztendlich unser gesamtes System, auch unser Sicherheitssystem, mit der Information, ich bin sicher. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch, am Anfang vom Gespräch haben wir ja gesagt, diese schnelle, flache Atmung kommt, wenn wir gestresst sind. Wenn wir jetzt ganz bewusst tief atmen, dann sagen wir unserem System, hey, gerade ist alles safe. Und dann können wir unser Frontalhirn benutzen und dann natürlich viel leichter die Mama, der Papa sein, die wir eigentlich gerade sein wollen.
Oh, so schöne Tipps. Da kann ich richtig was für den Alltag mitnehmen. Danke, Isabel.
Sehr, sehr gerne.
Das war wirklich toll. Und wenn ihr noch mehr lesen wollt, HMPK-Regel, ich muss mich richtig im Kopf behalten. Also Isabel hat wirklich ganz, ganz viele tolle Tipps gesammelt. Schaut unbedingt in ihr Buch. Es heißt Mama-Psychologie. Und der Belz Verlag hat uns freundlicherweise auch wieder ein Exemplar zum Verlosen zur Verfügung gestellt. Wenn ihr es gewinnen wollt, schaut gerne mal bei Instagram oder bei uns im Blog vorbei oder kauft es einfach gleich. Es ist wirklich super. Wenn ihr mehr von Isabel hören wollt, dann ist die Folge 34 vielleicht interessant für euch, denn darin sprechen wir mit ihr darüber, was wir tun können, wenn unser Kind auf ein bestimmtes Elternteil besonders fixiert ist. Zu Gast war Isabel außerdem in Folge 36 unseres Podcasts und dort haben wir gemeinsam mit ihr und Dorothee da hinten über die Anforderungen und ja, die Realität, also das Scheitern an den eigenen Ansprüchen in der Elternschaft gesprochen. Die Links zu dieser Folge und natürlich auch zum Buch findet ihr im Blog und in den Shownotes. Ja, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Ihr wisst bestimmt schon, dass jeden Dienstag eine neue Folge erscheint. Bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören, danke fürs Dasein, macht's gut und tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.